Deutschlandfunk. Der Tag.
Unter Angela Merkel war es ja geradezu eine Tradition geworden. Eine große Pressekonferenz im sommerlichen Berlin mit viel Zeit im Gepäck für Fragen zu allem, was die Kolleginnen und Kollegen in der Hauptstadt so interessiert. Olaf Scholz hat sich offenbar entschlossen, an diese Tradition anzuknüpfen.
Das ist ja die Bundespressekonferenz. Ich habe ein sehr kurzes Eingangsstatement gehalten, bewusst. Und ansonsten ist es ja an Ihnen, mit Ihren Fragen die Themen zu bestimmen, über die ich mich dann äußere. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Sie jetzt eine Frage zu Europa gestellt haben.
Und die Regeln der Bundespressekonferenz hat der Bundeskanzler also auch auf dem Schirm. Was ist bei dieser Veranstaltung aber herumgekommen? Darüber reden wir mit unserem eigenen Hauptstadtkorrespondenten, mit Frank Capellan. Und im zweiten Teil geht es dann einmal mehr um die Hinterlassenschaft von Imperialismus und Kolonialismus. Gerade kehrt die Denkmaldebatte wieder zurück. Was es damit auf sich hat, das erklärt uns unser Experte für bildende Kunst, Stefan Kolderhoff. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem 11. August 2022. Ich bin Gaspar Bachenberg.
Barbara Kosteunig von der ARD. Angesichts der vielen Krisen, das schließt ein bisschen so an, und der dramatischen Krisenlage. Vermissen Sie Angela Merkel? Und wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
Also, ich telefoniere gern mit ihr, aber ich bin jetzt auch gerne Bundeskanzler. Also, falls das die Frage war.
Okay. So, dann sind wir durch, das war's. Dankeschön.
Mit dieser letzten Frage und dieser letzten Antwort von Olaf Scholz ging die Pressekonferenz nach gut anderthalb Stunden in Berlin heute zu Ende. Für uns war Frank Capellan dabei und dafür von seinem Büro ein paar Stockwerke hinunter in den Saal der Bundespressekonferenz gelaufen. Jetzt ist er zurück in unserem Hauptstadtstudio. Hallo Frank, grüß dich.
Ja, grüß dich, hallo.
Um mal gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, hat es sich für dich gelohnt, dabei zu sein im Saal und das zu erleben heute?
Ja, natürlich. Man bekommt ja immer wieder persönliche Eindrücke auch davon, wie sich ein Mensch im Amt ein wenig auch verändert. Man beobachtet natürlich auch, wie er mit solchen Fragen, die du da gerade eingespielt hast, wie er damit umgeht. Und ich habe nicht weit weg gesessen von der Kollegin Barbara Kosteunig, und sie hat eigentlich mit dieser letzten Frage den einzigen Lacher in dieser Pressekonferenz erzielt. Ich erinnere mich an ähnliche Pressekonferenzen, die ich ja vielfach auch mit Angela Merkel erlebt habe. Und da ging es dann auch immer wieder darum, ihr etwas Persönliches zu entlocken. Zuletzt dann, was sie machen würde in ihrer Freizeit. Da ging es dann um ihre Gartenarbeit in ihrer Gartenlaube und solche Dinge. Die spielten dann auch mal eine Rolle, um etwas über den Menschen, um da etwas herauszukitzeln. Und das hat eben Barbara Kosteunig da auch versucht. Und naja, er ist gerne Kanzler. Und er hat viele Probleme.
Ich wollte gerade sagen, also so besonders viel Einblick hat sie da nicht bekommen.
Genau,
und sozusagen das Stichwort Angela Merkel ist er jetzt nicht erkennbar euphorisch angesprungen.
Aber es war zumindest mal ein Versuch. Ne?
Genau, versuchen muss man es ja. Da können wir vielleicht gleich auch noch drauf zurückkommen, wo das gelungen ist und wo nicht. Olaf Scholz hat ja eine eigene Vergangenheit, wenn es um das Thema Pressekonferenzen oder Interviews geht. Er wurde oft und viel dafür kritisiert, dass er Fragen einfach ausweicht, dass er sie einfach ignoriert oder am Ende sich entscheidet, sie im Grunde gar nicht zu beantworten. Es gab auch ein, zwei Fälle, wo er manchmal etwas rüpelhaft geworden ist. Wie war das heute?
Ja, das Rüpelhafte, das will ich mal aufgreifen. Das ist mir auch in Erinnerung, ist noch nicht so lange her, beim G7-Gipfel, Abschlusspressekonferenz in Elmau, Schloss Elmau, wo er ja eine Kollegin der Deutschen Welle abgekanzelt hat, indem er gesagt hat, ich könnte das jetzt beantworten, aber ich tue es einfach nicht. Also in dieser selbstgefälligen, überheblichen Art, das hat es heute eigentlich nicht gegeben. Und ich vermute auch mal, dass ihm da von seinen Beratern nahegelegt worden ist, ein bisschen freundlicher zu sein und sowas nicht zu machen. Das hat ja damals auch einen Shitstorm im Netz gegeben. Da musste er viel Kritik einstecken und das ist heute nicht passiert. Aber natürlich ist er vielfach ausgewichen. Vielleicht ein Beispiel. Es ging ganz konkret um die Frage, ob er Wladimir Putin für einen Kriegsverbrecher hält. Das ist er ja auch schon oft gefragt worden. Er ist ausgewichen. Die Antwort des Kanzlers, ich lese es mal vor, das ist ein verbrecherischer Krieg. Ich bin sehr überzeugt davon, dass wir alle Maßnahmen ergreifen müssen, um all diese Verbrechen aufzuklären. Also ein Beispiel dafür, wie er es meidet, da eine klare Aussage zu machen. Klar, er ist Jurist, er will sich da auf nichts festlegen, was irgendwie gegen ihn verwendet werden könnte. Oder möglicherweise denkt er darüber nach, dass er Gespräche mit Putin führen muss und meidet es dann, anders als andere Politiker, ihn klar als Kriegsverbrecher zu bezeichnen.
Jetzt sind wir schon ein Stück weit in die Inhalte gekommen. Das war ja ein munteres Potpourri, wie das eigentlich immer üblich ist. Jeder darf fragen, was er will und kriegt dann die Antwort, die Olaf Scholz geben möchte. Also ein Thema haben wir jetzt schon, der Krieg natürlich, das Verhalten gegenüber Wladimir Putin. Was gab es noch für Schwerpunkte? Was hat die Kolleginnen und Kollegen heute nun besonders interessiert, nachdem Scholz jetzt zurück ist aus dem Urlaub?
Das Aktuellste war natürlich, wie die Bundesregierung auf die wachsende Inflation reagieren wird. Wird es da weitere Entlastungspakete geben? Ja, das hat er angekündigt. Da soll es finanzielle Unterstützung geben, weitere eben für die Bevölkerung. Also das hat natürlich viel Raum eingenommen, weil das natürlich auch für Zwist sorgt in der Koalition. Das haben wir ja heute und in den vergangenen Tagen erlebt, als Christian Lindner, der Finanzminister, sein Steuerkonzept vorgelegt hat, wo Scholz ja auch gesagt hat, ja, im Prinzip, das hat er heute in der Pressekonferenz auch wiederholt, im Prinzip ist das richtig, etwas gegen die kalte Progression zu tun. Aber er als Sozialdemokrat muss natürlich darum bemüht sein, dass da nicht nur die Gutverdiener überproportional entlastet werden, sondern dass auch was bei den Einkommensschwächsten oder auch bei denjenigen hängen bleibt, die überhaupt keine Steuern bezahlen. Und das ist ihm schwergefallen, da konkret zu werden. Der Krieg hat eine Rolle gespielt, die Energieversorgung natürlich wenig. Ich glaube, da gab es dann am Ende nur eine Frage, hat interessiert, wie es denn mit Corona weitergeht und dem Kampf dagegen. Corona ist vorbei, kann man da fast vermuten. Also das hat mich so ein bisschen gewundert, dass das sehr spät erst aufgerufen wurde. Da steht ja Karl Lauterbach in der Kritik ganz aktuell auch, weil er anders als er es dann nachher dargestellt hat, doch dazu aufgerufen hatte, man solle sich 4-mal impfen lassen, im Grunde auch alle in der Bevölkerung. Und da gibt es ja doch viele Fragen. Also das hat sehr wenig, überraschenderweise meiner Ansicht nach, eine Rolle gespielt.
Ein Thema, das eine Rolle gespielt hat und das konnte ja auch gar nicht anders sein,
genau,
waren sozusagen die weiteren Erweiterungen und Weiterungen in dem Cum-Ex-Skandal, in dem schier endlosen. Das beschäftigt den Kanzler, weil er ja mal erster Bürgermeister in Hamburg war. Jetzt geht es aktuell vor allem um diese ominösen 200.000 Euro, die in einem Schließfach von Johannes Kahrs gefunden wurden. Johannes Kahrs, eine wirklich einflussreiche Figur, ein Politiker im Bundestag, aber auch eben in der Hamburger SPD, hatte mittelbar auch zu tun mit Gesprächen, die Olaf Scholz mit wichtigen Leuten von Hamburger Banken geführt hat und so weiter. Die Opposition hat im Vorfeld ja gesagt, so jetzt muss, hat den Druck erhöht, ne? Jetzt muss ein bisschen Aufklärung von Scholz kommen. Wie hat er sich verhalten in dieser Frage?
Ja, ich musste gerade schmunzeln und sagte dann genau, natürlich hat das eine Riesenrolle gespielt, aber das war so ein Thema, was ihn ja persönlich angeht und was seine Reputation auch betrifft. Das geht ja auch zurück in seine Zeit als Hamburger Bürgermeister, du hast es gerade geschildert. Und das, worüber wir vorher gesprochen haben, waren natürlich so eher die inhaltlichen Dinge, die diese Koalition beschäftigen. Mhm. Ja, wie hat er damit wie ist er damit umgegangen? Er ist ausgewichen, völlig ausgewichen. Er muss ja nächste Woche dann wieder Rede und Antwort stehen. Und er hat jetzt so getan, sage ich jetzt einfach mal, als würde es keine neue Entwicklung geben. Und diese neue Entwicklung sind ja insbesondere diese 200.000 Euro von Johannes Kahrs, die da in einem Schließfach gefunden worden sind von den Ermittlern. Das ist ja alles nicht verboten. Man darf Bargeld da hinterlassen und wegschließen. Aber da stellen sich natürlich Fragen, weil Johannes Kahrs im Verdacht steht, Gespräche mit Gesellschaftern der Warburg Bank vermittelt zu haben, also Gespräche mit dem damaligen Bürgermeister Olaf Scholz. Und nachdem es diese Gespräche gegeben hat, hat die Finanzverwaltung in Hamburg ja darauf verzichtet, 47 Millionen Euro, die mutmaßlich fälschlich zurückerstattet worden sind an die Warburg Bank, die zurückzufordern. So, und da steht natürlich der Verdacht im Raum, da könnte es eine politische Einflussnahme gegeben haben. Wir hören das gleich mal. Ich spiele es jetzt mal ein, was Olaf Scholz dazu gesagt hat. Das hat er nämlich stereotyp, ich glaube, 10-mal wiederholt.
Alles, was ich dazu berichten kann, habe ich bereits berichtet und werde ich nächsten Woche im Ausschuss noch mal berichten. Das steht auch schon überall nachzulesen, weil es darüber keine neuen und geheimen Fakten gibt. Und das ist ja, glaube ich, das Bemerkenswerte. Wir haben eine Situation, wo jetzt 2,5 Jahre versucht worden ist, etwas zu identifizieren, was es nicht gibt, nämlich eine politische Einflussnahme auf diese Entscheidung.
Ja, und dann, das spielen wir vielleicht auch noch kurz ein, dann wurde er ganz konkret auch nach diesen 200.000 Euro, Johannes Kahrs, alter Vertrauter von ihm aus Hamburg, bis 2020 Bundestagsabgeordneter, Haushaltspolitiker, also eine einflussreiche Persönlichkeit in der SPD. Und da wurde Scholz gefragt, was glauben Sie denn oder was wissen Sie darüber, wo kommen diese 200.000 Euro denn her?
Nichts. Keine Ahnung. Ich nehme an, Sie wissen es eher als ich.
Also da hörst du, da ist er komplett ausgewichen. Da wird es auch ganz schwierig für ihn. Auf Nachfrage hat er dann nochmal gesagt, dass er schon lange keinen Kontakt mehr zu Johannes Kahrs habe. Das müsse ewig zurückliegen. Und natürlich rede er heute nicht mit ihm hinter den Kulissen über Mittelsmänner, glaube ich schon, dass da Fragen gestellt werden. Sag mal, wo ist das Geld hergekommen? Was läuft da? Aber er wird sicherlich einen Teufel tun, persönlich den Kontakt zu suchen, weil er da schnell in den Verdacht geraten könnte, etwas Unrechtmäßiges getan zu haben.
Bin ich immer gespannt. Er muss nächste Woche auftreten im Hamburger Untersuchungsausschuss. Ob er damit durchkommt, dann bei diesem Aspekt mit der Antwort, was wissen Sie davon? Nichts. Und woher kommt das? Keine Ahnung. Sie werden es wahrscheinlich vor mir wissen, ob die Leute, die ihn da befragen, dann einverstanden sind und sich zufrieden geben mit dieser Antwort. Das wird doch noch ganz spannend. Ich dachte einen Augenblick schon, die Luft sei jetzt schon raus vor nächster Woche, aber das bleibt bestimmt für ihn ein schwieriger Punkt. Kommen wir zurück zu den drängenden Themen der Ampel. Die Aussichten auf den Herbst sind ja alles andere als leicht. Die Inflation, die explodierenden Preise für Energie, für Lebenshaltung, der Krieg, wir haben darüber gesprochen, die Pandemie, die möglicherweise keiner weiß, dass nochmal richtig mächtig zurückkommen könnte. Wie schwer wird das in den nächsten Wochen und Monaten für eine Ampel, die ja unter ganz anderen Voraussetzungen eigentlich gestartet war?
Das wird sehr schwer werden und danach ist er auch gefragt worden und hat dann gerade mit Blick auf die Steuerpolitik, da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass es da unterschiedliche Ansichten gibt, auch in seiner Partei, in der SPD, aber auch bei den Grünen, die eben auch vor zu großen Entlastungen für Besserverdiener warnen. Also da muss er verschiedene Interessen unter einen Hut bringen und da hat er dann gesagt, na, wir sind halt eine Koalition, wir haben uns jetzt mal mit meinen Worten gesagt, wir haben uns zusammengerauft und man musste ja nur mal die Wahlprogramme, die gerade mit Blick auf die Steuerpolitik anschauen, dann sieht man, wie unterschiedlich wir sind und trotzdem werden wir es schaffen, uns da irgendwie zu einigen. Wie das konkret gehen soll, das hat er nicht gesagt. Er hat weitere Entlastungen angekündigt, ja, aber natürlich birgt das ja großen Sprengstoff. Da reden ja manche bereits von einem heißen Herbst von Protesten, von sozialen Unruhen, die da auf uns zukommen könnten. Und hören wir noch ganz kurz, wie er darauf eingegangen ist, als er gefragt wurde, 2-mal war das, befürchten Sie denn soziale Unruhen in Deutschland wegen dieser wachsenden Inflation? Beim ersten Mal ist er ausgewichen, beim zweiten Mal hat er das gesagt.
Nein, ich glaube nicht, dass es in diesem Land zu Unruhen in dieser skizzierten Form kommen wird. Und zwar deshalb, weil Deutschland ein Sozialstaat ist und dieser Sozialstaat muss in dieser Situation wirksam sein, indem er klar sagt, dass wir niemanden alleine lassen werden. Ich habe das bewusst mit diesem Begriff, du wirst nicht alleine durch die Zukunft gehen, gesagt, you'll never walk alone. Und das gilt auch. Das ist das, was unsere Antwort darauf ist. Und deshalb bin ich ganz zuversichtlich.
Also diese Fußballhymne, die ja nicht nur beim FC Liverpool immer wieder gespielt wird, You'll Never Walk Alone, diesen Song, den hat er jetzt aufgegriffen als Botschaft an die Bevölkerung, wir lassen euch nicht im Stich. Allerdings muss man auch sagen, das hat er vor ein paar Wochen schon mal getan, als es um die Juniper-Rettung ging Ende Juli. Da hat er auch von You'll Never Walk Alone gesprochen. Aber für mich war das so der Versuch, auch so ein wenig aus dem Schatten von Robert Habeck herauszukommen, der sehr populär unbequeme Wahrheiten an die Bevölkerung bringen kann, auch mit markanten Sprüchen, fällt mir jetzt ein, die Duschköpfe, die Energie-Duschköpfe, die sich die Leute doch anschaffen sollten, das hat er ja auch mehrfach wiederholt. Also da hat Scholz versucht, da vielleicht einen Punkt zu machen mit diesem Spruch, You'll never walk alone.
Damit können wir den Bogen eigentlich nochmal zurück an den Anfang schlagen, wo du gesagt hast, das lohnt schon deswegen dabei zu sein, weil man eben immer wieder auch persönliche Eindrücke sammeln kann, sehen kann, wie sich jemand, in diesem Fall Olaf Scholz, im Amt verändert. Ist das sozusagen das vorläufige Fazit, was du in diesem Punkt ziehen würdest? Er gibt sich jetzt schon Mühe, nicht mehr so brüsk zu sein, nicht mehr so scholzomatisch aufzutreten, sondern ein bisschen mehr zu erklären, was ihn umtreibt, in welche Richtung er steuern will, auch wenn er dann halt nicht konkrete Fakten und konkrete Ergebnisse jetzt schon heute nennen kann in so einer Konferenz.
Ja, also mein persönlicher Eindruck unter dem Strich war da schon. Er wird da sicherlich beraten, das sagte ich ja auch schon. Er hat Fehler gemacht, da versucht er heraus zu lernen. Und trotzdem bleibt er der vorsichtige Jurist. Darüber haben wir ja auch gesprochen, wie er dann formuliert und eben nicht volksnah und nicht wirklich verständlich formuliert und keine klaren Aussagen trifft. Da bleibt er oft im Wagen, im Vorsichtigen. Das ist schon ganz offensichtlich, ganz besonders so bei diesem Olaf Scholz. Da gibt es eben einen Robert Habeck, der da konträr gegenübersteht, der viel weniger Angst hat, Dinge auch klar zu formulieren. Also das kann Scholz nach wie vor nicht. Aber wie du gesagt hast, er gibt sich Mühe, sich zu ändern. So habe ich das zumindest empfunden.
So kommt also Olaf Scholz, der Bundeskanzler, aus dem Urlaub. Vielen Dank, Frank, dass wir das mit dir besprechen konnten. Danke dir.
Ich danke auch. Tschüss.
Etwa 2 Jahre ist das inzwischen her. Da fand auch hier in Europa eine Debatte statt, die vorher vor allem in den USA mit großer Vehemenz geführt wurde, und zwar im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung. Da wurden in den Vereinigten Staaten Denkmale buchstäblich vom Sockel gestoßen, weil sie eben an Menschen erinnerten, die auch für Rassismus, die auch für Sklaverei standen. Angebliche Helden des amerikanischen Bürgerkrieges in vielen Fällen. Manche Städte haben solche Standbilder auch von sich aus entfernt. Hier in Europa wiederum wurden zum Beispiel in Belgien Darstellungen von König Leopold II. Mit Farbbeuteln beworfen oder auch mit Parolen beschmiert, eben weil der im Kongo für ein Schreckensregime mit Millionen von Toten verantwortlich war. Danach wurde es dann wieder etwas ruhiger, wohl auch durch die Pandemie. Inzwischen aber kehrt die Denkmaldebatte wieder zurück, und zwar auch zu uns nach Deutschland. Mit dieser Entwicklung kennt sich Stefan Kolderhoff aus unserer Kulturredaktion bestens aus. Hallo Stefan.
Hallo.
Wir haben versucht, eine ordentliche Leitung zustande zu kriegen, sind aber jetzt am Telefon gelandet. Das gehört eben bei uns im Geschäft auch manchmal dazu, dass nicht immer alles klappt. Also, ein Beispiel für die Entwicklung, die ich gerade versucht habe zu skizzieren, ist ja hier in Köln ein Denkmal, das an Kaiser Wilhelm II. Erinnert. Das Besondere in diesem Fall, es sind diesmal nicht Aktivistinnen oder Aktivisten, die den Abbau, die Entfernung dieses Denkmals fordern, sondern es ist ein Gremium, das ganz offiziell gewissermaßen den Rat der Stadt berät. Was passiert da gerade?
Es gibt dieses 12-köpfige Gremium, diesen Beirat, und der hat eben tatsächlich die Aufgabe, sich um die Aufarbeitung des kolonialen Erbes in Köln zu kümmern. Nun kann man sich natürlich fragen, warum hat Köln das überhaupt? Es ist ja keine Hafenstadt, da kann ja nicht viel stattgefunden haben. Und das ist schon der erste Fehler. Tatsächlich gibt es kaum eine Stadt in Deutschland, in der sich das Thema nicht stellt. Und in Köln zum Beispiel deswegen, weil es hier viel Schokoladenindustrie gab. Und Schokolade heißt Kakao und heißt Palmöl. Und es gab auch Gummiindustrie, da brauchte man Kautschuk. Und das waren eben alles Rohstoffe, die aus den Kolonien antransportiert wurden und die dort unter zum Teil unmenschlichen Bedingungen produziert wurden. Und dieser Beirat, den der Rat der Stadt Köln nun eingesetzt hat, der soll eben gucken, ob tatsächlich an diese koloniale Vergangenheit, die auch diese Stadt hat, sozusagen ordentlich erinnert wird, ordentlich im Sinne von angemessen. Und die Afrikanistin Marianne Bechhaus-Gerst hat schon gesagt, diese ganzen kolonialen Erinnerungsorte, die sind im Grunde nicht aufgearbeitet. Also da steht dieses Denkmal für Kaiser Wilhelm ganz prominent an der Hohenzollernbrücke. Also wenn man mit dem Zug nach Köln reinfährt, dann ist es sozusagen derjenige, der einen begrüßt. Und das geht so eigentlich nicht mehr. Und das geht auch so nicht für die ganzen Menschen, die ganzen People of Color, die ganzen Menschen aus anderen Kulturen, die hier in Köln leben und die eigentlich ein Recht darauf haben, dass man das inzwischen auch mal anders betrachtet.
Denn Wilhelm II. War eben neben vielen auch ein Antisemit und ein Nationalist.
Ja, er ist eben nochmal eine ganz besondere Figur. Also es gibt viele Menschen, es gibt Straßen, die noch nach Feldherren benannt sind, nicht nur in Köln, auch in Münster und in Bonn und in Wuppertal und eigentlich überall in der Republik. Aber Wilhelm II. War eben diese ganz besondere Figur. Antidemokrat, du hast gerade schon gesagt, Antisemit, keine Frage. Und nicht zuletzt durch das Sachbuch von Stefan Malinowski weiß man jetzt auch, dass das Haus Hohenzollern Wegbereiter der Nationalsozialisten waren. Und da ist es wahrscheinlich tatsächlich sehr angesagt, sich da endlich mal drum zu kümmern.
Nun ist es ja in diesem Fall wie so oft, das sind alles Erkenntnisse, die zwar noch immer mehr geworden sind, aber die man im Grunde nach ja schon lange kannte. Jetzt hast du diesen Beirat erwähnt. Ich vermute mal, die Debatte dort ist jetzt quasi die Initialzündung dafür, dass die Debatte wieder ausgerechnet jetzt wieder hochkommt, wieder aufgenommen wird.
Ja, es gibt einige Städte, in denen das so ist. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass in den Museen viel geschehen ist in diesen vergangenen 2 Jahren, von denen du ja gerade gesagt hast, in denen es relativ ruhig gewesen ist, was diese Debatte angeht. Wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, dass dieses Kolonialthema in Ausstellungen, in Publikationen diskutiert wurde, dass es vor allem aber auch die Rückgabe von geraubten Kulturgütern wie den Benin-Bronzen gab, dass die Rolle von Sammlerinnen und Sammlern neu bewertet worden ist in vielen Städten, in den vergangenen 2 Jahren. Das Humboldt-Forum, sehr umstritten, auch in seiner Präsentation von Kulturgütern aus Kolonien, hat stattgefunden. Das alles hat offenbar in die Zivilgesellschaft abgestrahlt und das alles hat zu breiten Debatten geführt. Und das sind eben tatsächlich Debatten, die nicht mehr nur noch von AktivistInnen geführt werden, sondern, ich habe es gerade schon gesagt, von Museen, von politischen Initiativen, aber auch eben von der Stadtgesellschaft selbst. In Stuttgart fand im Mai der Kirchentag, der katholische Stadt, der Katholikentag. Da ist auch ein Standbild Wilhelms II. Mit finanzieller Hilfe der Stadt verhüllt worden, weil man unter diesem Wilhelm nicht christliche Werte diskutieren wollte. In Münster denkt man nach über die Benennung der Westfälischen Wilhelms-Universität. Ob das denn noch so geht? In Hamburg wird wieder gesprochen über das riesige Bismarck-Denkmal, das da oberhalb der Landungsbrücken steht. Also es gibt schon eine Verbindung zwischen den Städten, in denen kulturell Initiativen stattgefunden haben und dass da jetzt eben, so auch in Köln, wo das Rautenstrauch-Jost-Museum das ganz aktiv in 2 Jahren getan hat, dass da jetzt eben auch wieder neue Initiativen an die Öffentlichkeit gehen.
Und wenn ich nochmal sozusagen eine Nachfrage loswerden darf zu der Rolle der Museen, das fand ich sehr interessant, was du gesagt hast, weil für mich ergibt sich daraus der Eindruck, die Museen waren lange sehr zögerlich in dieser ganzen Frage. Und jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, gibt es quasi eine Bewegung aufeinander zu. Derjenigen, die das im öffentlichen Raum massiv einfordern, der Aktivistinnen und Aktivisten, um es mal so pauschal zu sagen, auf der einen Seite und den etablierten Einrichtungen auf der anderen, die sich jetzt auch ein Stück bewegt haben in den letzten Jahren.
Ja, das ist schon so. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, das darf man auch nicht vergessen, anders als in anderen Ländern haben wir viele bürgerliche Museen in Deutschland, also Gründungen von Menschen, die in der Stadt gelebt haben, nicht von Fürsten oder sowas. Und wenn man jetzt hingeht und sagt, naja, so richtig ausschließlich toll war das aber auch nicht, was da so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts durch diese Stiftungen geschehen ist. Wir müssen schon auch bei diesen vermeintlich großzügigen Spenderinnen und Spendern fragen dürfen, wo hatten die Sachen denn her? wo kam das Geld her, waren die in Kolonien aktiv und haben da vielleicht dann auch Sachen nach Deutschland gebracht, dann tritt man denen damit natürlich unter Umständen auch fest auf die Füße oder sogar vors Schienbein. Und das braucht eine gewisse Überwindung. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Da steckt Geld hinter, da stecken vielleicht auch etwas eingeschnappte, beleidigte Nachfahren dieser Sammler dahinter. Also das war tatsächlich eine vorsichtige Annäherung, die da mal erst stattfinden musste.
Und wenn die Entwicklung so weitergeht und ein paar Beispiele hast du ja genannt, dann dürfen wir erwarten, das wäre die Frage, ob das noch zunehmen wird in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, dass es an vielen Orten diese Denkmale gibt. Ich meine, wo du gerade Bismarck-Statue sagst, es gibt ja Hunderte in Deutschland, einfach weil das so populär war nach den Einigungskriegen, den Bismarck da zu feiern und zu würdigen und ihm ein Denkmal zu errichten.
Bismarck-Türme gibt es in jeder dritten Stadt. Das war eine ganz beliebte Form, diesem sogenannten eisernen Kanzler zu huldigen. Ja, das wird mit Sicherheit zunehmen und das wird sich mit Sicherheit auch auf Figuren konzentrieren, die wir jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm haben. In Köln beispielsweise denkt dieser Beirat auch nach über die Benennung der Robert-Koch-Straße. Also der große Arzt, der große Virologe, das Robert-Koch-Institut, hören wir alle in den Nachrichten. Auch der war in Kolonien tätig. Auch der hat dort Menschenversuche in Lagern unternommen, bei denen Hunderte, Tausende von Menschen gestorben sind, weil er einfach sie mit irgendwelchen Viren infiziert hat, um zu gucken, ob bestimmte Mittel dagegen helfen. Also das ist eine Debatte, die, glaube ich, immer noch auch nach 2 Jahren sehr, sehr am Anfang steht.
Und dann ist ja immer noch die Frage, was ist die beste Lösung für diesen Konflikt oder diese Aufarbeitung? Naja. In Köln geht es jetzt sozusagen konkret um die Frage, soll man die einfach wegnehmen, abbauen? Aber gibt es dazu eigentlich Alternativen?
Ich glaube schon, dass es die gibt. Also man redet ja immer vom Denkmalsturz und da schwingt immer sowas wie zerstören oder abräumen oder sowas mit. Das finde ich an manchen Stellen auch gar nicht schlimm. Also machen wir uns nichts vor. Auch Denkmale haben manchmal ein bestimmtes Verfallsdatum. Und wenn man sich jetzt diesen Wilhelm anguckt, der da eben ganz naturalistisch einfach riesengroß abgeschildert auf seinem Pferd sitzt, dann ist das inzwischen eher ein Zeitzeugnis als ein großes Kunstwerk. Also das findet heute, glaube ich, niemand mehr irgendwie berauschend, was Kulturgeschichte angeht. Aber es gibt natürlich Alternativen. Man kann natürlich auch zeitgenössische Kunst daneben setzen und kommentieren. Man kann überlegen, ob man, naja, Tafeln ist immer so das Schnelle, aber ob man nicht Initiative in den Städten bittet, überlegt ihr euch doch mit uns zusammen, was man da machen könnte, dann entstünde nicht der Eindruck, man wolle Geschichte irgendwie vernichten oder zurückdrehen. Dann würde man sie aus heutiger Sicht und auf der Grundlage, und das ist ganz wichtig, auf der Grundlage der heutigen Werte kommentieren und dadurch umso sichtbarer machen. Also manchmal ist es vielleicht tatsächlich das Wegnehmen und woanders in einen Park, in eine stille Ecke stellen oder vielleicht auch auf eine Abraumhalde für nicht mehr gebrauchte Denkmale. Manchmal sollte man aber auch vielleicht überlegen, ja, ob man es nicht kommentieren oder kritisieren kann und das ganz öffentlich.
Als ich vorhin mich ein bisschen vorbereitet habe auf unser Gespräch, da fiel mir aus meiner Studienzeit in Hamburg das Kriegerdenkmal dort ein, über das es ja jahrelang Auseinandersetzungen gegeben hat. Möglicherweise gibt es die auch bis heute da in der Nähe vom Dammtorbahnhof. Da gibt es diesen großen Steinquader, errichtet 1936 von den Nationalsozialisten, mit diesen Soldaten mit geschulterten Gewehren als Relief und dann eben dem Schriftzug Deutschland muss leben und wenn wir sterben müssen. Und da gab es dann ewige Diskussionen und am Ende eben zumindest den Anfang, dann ging irgendwann das Geld aus für eine Art Gegendenkmal des Wiener Bildhauers Alfred Hrdlička. Das führt ja unter anderem auch dazu, dass es eine ständige Debatte darüber gibt. Was ist jetzt das Richtige? Was stellt das eine dem anderen gegenüber? Also aus meinen Augen ist das eigentlich ein gutes Beispiel dafür, eine Auseinandersetzung, die eben nicht aufhört, indem man es einfach wegnimmt.
Ich finde das eigentlich auch. Und ich meine, das ist ja eine Aufgabe, die Kunst haben könnte, solche Debatten am Laufen zu halten und zwar auf eine konstruktive Art und Weise am Laufen zu halten. Es gibt ein anderes aktuelles Beispiel aus Wuppertal. Da steht vor einem Gymnasium eine Statue von Hitlers Lieblingsbildhauer Arno Breker. Nichts Schlimmes, also keine dieser monumentalen Muskelmänner, wie sie vor Hitlers Staatskanzlei standen, sondern was eher Unverbindliches aus der Nachkriegszeit. Aber da hat die Schulgemeinde gesagt, das wollen wir nicht mehr. Und auch da gab es die Debatte, was machen wir denn? Und da hat die damalige Kultusministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken im Rahmen einer Podiumsdiskussion gesagt, gut, ich stelle euch Geld zur Verfügung, macht einen Wettbewerb, ladet Künstlerinnen und Künstler ein, was dazu zu setzen. Und das ist genau das, was du gerade beschreibst. beschrieben hast. Kunst hält solche Themen wach. Kunst ist der andere Blick auf die Welt immer schon gewesen. Das ist zwar manchmal anstrengend und es nervt, wenn es die dritte oder vierte Runde nimmt, aber am Ende kann ein gutes Ergebnis stehen.
Das war der Tag für diesen Donnerstag, den 11. August 2022. Danke fürs Hören. Bis bald. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.